Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Wie kann ein internationales Kunstevent wie die Biennale in Venedig auf eine Welt reagieren, in der wir es gleich mit mehreren Kriegen zu tun haben? Die 60. Ausgabe der Biennale versucht, darauf Antworten zu finden. Nach 100 Jahren ist ein millionenschwerer Gustav Klimt wieder aufgetaucht und soll morgen in Wien unter den Hammer kommen. Und in New York ist Virginia Woolfs Orlando-Figur in neuem Gewand zu sehen. Zu unserem ersten Thema. Am 25. April begeht Italien den Tag der Befreiung. Ein gesetzlicher Feiertag, der an den Beginn der bewaffneten Aufstände der Partisanen im April 1945 gegen die Wehrmacht und einheimische Verbündete gedenkt. Für diesen Tag hatte der italienische öffentlich-rechtliche Fernsehsender Rai den Autor Antonio Scurati eingeladen. Bekannt vor allem durch seinen Romanzyklus über Mussolini. Dann aber überlegte die Rai es sich anders und sagte ab. Wenn man Scuratis kurze Rede liest, dann ahnt man warum, denn gegen Ende findet er deutliche Worte über die Regierung Melonis. Die Postfaschisten, die die Wahlen im Oktober 22 gewonnen hätten, hätten zwei Möglichkeiten, den Gedenktag zu nutzen, um ihrer faschistischen Vergangenheit abzuschwören oder die Geschichte umzuschreiben. Sie hätten zweifellos den zweiten Weg gewählt. Sprechen möchte ich jetzt darüber mit Elisabeth Pongratz, ARD-Korrespondentin in Rom. Kann ein Intellektueller in Italien keine Kritik mehr an der Regierung in der Öffentlichkeit äußern? Lässt sich der Fall um Scurati so lesen?
Also die Regierung, vor allem Giorgia Meloni, bestreitet das. Sie hat Zensurvorwürfe zurückgewiesen, also dass man da eben eingegriffen hätte bei der Rai, damit Scurati nicht auftritt. Man muss aber sagen, dass sie selber wie auch ihre Mitstreiter in der Regierung eigentlich immer wieder gesagt haben, dass die Medien, dass die Kultur bisher von links bestimmt worden sei. Das ist etwas, was, glaube ich, ganz tief drin sitzt, diese Überzeugung. Und das hat sie auch ganz öffentlich gesagt, dass sie eben das jetzt ändern werden. Es kann nicht immer nur von links dominiert werden. Auch in ihrem Post zu dem Fall Scurati hat sie auch wieder eben von der Linken gesprochen. Also insofern ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass da ein gewisses Misstrauen besteht.
Nun ist die Resonanz auf den zensierten Scurati in der Rai groß. Viele Zeitungen druckten den kompletten Redetext ab. Heute steht er bei uns auch in der Süddeutschen Zeitung. Auch viele Schriftstellerkollegen zeigen sich mit Scurati solidarisch. Muss Meloni damit rechnen, dass die zensierte Rede, die ja auch über Social eine ziemliche Reichweite bekam, jetzt noch größere Proteste nach sich zieht aus der Kulturszene?
Also ich würde sagen, es hat unheimlich viel Aufsehen erregt und das ist insofern schon überraschend, vielleicht auch für die Regierung, weil ja genau das Gegenteil eingetreten ist, was man eigentlich bezweckt hat, wenn man davon ausgeht, dass eben Scurati nicht die Aufmerksamkeit bekommen sollte. Eben das Gegenteil, Sie haben es geschildert, ist eben eingetreten und es haben sich auch viele andere nochmal zu Wort gemeldet. Und es ist auch nicht der erste Fall. Also wir hatten hier schon Roberto Saviano, der ist in Deutschland auch bekannt geworden durch sein Buch Gomorra über die Mafia in seiner Heimatstadt Neapel. Er ist ein Mafia-Experte, ist sehr präsent in Italien und hatte im letzten Sommer schon mehrere Folgen aufgezeichnet zu eben Kriminalität, zu Mafia, wurde kurzfristig abgesagt. Das hat damals auch viel Aufsehen erregt, aber nicht so stark eben wie jetzt mit Antonio Scurati. Aber wie gesagt, dieser Fall reiht sich ein in andere Fälle.
Und wenn wir nochmal auf den Feiertag blicken, auch nach mehr als 100 Jahren fehlt in Italien ja eine wirklich kritische Auseinandersetzung mit Mussolini, zumindest in rechtskonservativen Kreisen. Will das Kabinett Meloni eine öffentliche Debatte über den Faschismus jetzt aktiv verhindern? Geht sie deshalb so zensorisch mit den Reaktionen auf den Feiertag um?
Ja, ich glaube, das ist eben genau das, diese Auseinandersetzung ist letztendlich das Problem. Das ist auch, was Antonio Scurati eben moniert, was er in seinen Büchern und seinen Schriften immer wieder schreibt, die fehlende Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und die Regierung, das hat sie im vergangenen Jahr schon getan, im Vorfeld des 25. April, deutet eben die Geschichte vor allem so, dass es die Befreiung von den Nazis gewesen ist, was es natürlich auch ist, aber hinsichtlich so, dass es eben die Italiener wurden gerettet und die bösen Deutschen. Also es wird nicht genannt, dass es natürlich auch Kollaborateure gab im Salò-Regime, also im italienischen Regime, die eben zusammengearbeitet haben. Dass es Faschisten gab, Benito Mussolini, da hört man nie ein schlechtes Wort von Meloni, aber auch von vielen anderen Kreisen. Und ich habe das Problem, wenn die Regierung natürlich das vermittelt, dass so wirklich die Geschichte war. Das nehmen dann viele auch so in Italien wahr, die Menschen hier. Und damit kann gar nicht eine wahre Auseinandersetzung mit dieser Geschichte stattfinden.
Der Tag der Befreiung in Italien und das politische Gedenken an ihn. Darüber sprach ich mit unserer Korrespondentin in Rom, Elisabeth Pongratz. Vielen Dank.
Gerne.
Von hoher politischer Brisanz ist auch die diesjährige 60. Ausgabe der Kunstbiennale von Venedig. Allein dadurch, dass sich in der Aufteilung in nationale Kunstpavillons auch die jeweiligen aktuellen weltpolitischen Konfliktlagen symbolisch widerspiegeln. Schon vor 2 Jahren war Russlands Pavillon von der Teilnahme an der Biennale ausgeschlossen worden. Das ist auch dieses Jahr so. Die Ukraine ist stattdessen mit gleich 2 Ausstellungen vertreten. Aktivisten hatten die Schließung des israelischen Pavillons schon im Vorfeld gefordert und auf Wunsch der Künstlerinnen und Kuratoren ist er derzeit tatsächlich geschlossen, bis ein Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln durch die Hamas erreicht ist. Und im Zeichen der Konflikte kündet diese Biennale vor allem auch von Angst. Über Kunst im Zeichen der Kriege berichtet Carsten Probst.
Oh, bella ciao, bella ciao.
Der Ausstellungsraum ist klein und so dunkel, dass man sich kaum traut, einen Schritt zu tun. In der Finsternis lassen sich einige schwach glimmende Lichter ausmachen. Dazu erklingen, einmal leise, einmal etwas lauter, Stimmen, Melodien bekannter Widerstandslieder wie Bella Ciao oder auch Lieder der Friedensbewegung. Sie kommen aus verschiedenen Richtungen, leise und plötzlich ganz nah am Ohr. Und auch sie bewegen sich wie geisterhaft durch den Raum. Shilpa Guptas Installation Listening Air gehört sicherlich zu den stärksten Arbeiten, die während dieser Biennale in Venedig im weitesten Sinn dem Thema Krieg gewidmet sind. Die indische Künstlerin gehört zu den international bekannten Teilnehmenden eines der vielen privat organisierten Collateral Events, die über die ganze Stadt verteilt stattfinden und die die Biennale in ihrem Programm mit aufführt. Dare to Dream, wage es zu träumen, so lautet der Titel dieser Ausstellung, die die Kunststiftung des ukrainischen Oligarchen Viktor Pinschuk organisiert hat. Direkt am Markusplatz vermittelt eine Ausstellung unter dem Titel Everyday War, der tägliche Krieg, einen Blick auf ein anderes Land im Ausnahmezustand. In Taiwan herrscht zwar kein Krieg, aber die Ängste vor einem Überfall durch den großen Nachbarn China sind allgegenwärtig. Die großformatigen Videos von Yuan Guangming suggerieren, dass jeden Moment Tod und Zerstörung drohen. Auf der raumfüllenden zentralen Videoprojektion kreist eine Kameradrohne über der menschenleeren Millionenstadt Taipeh, während die Luftschutzsirenen heulen. Beide Ausstellungen bilden auf ihre Weise ab, was eine Grundstimmung auf dieser 60. Kunstbiennale ausmacht. Sie betrifft direkt die Frage, wie man ein solches Hochglanz-Kunstevent eigentlich abhalten kann, während auf den Schlachtfeldern weltweit Tausende und Abertausende zu Tode kommen und noch mehr Zivilistinnen in Hunger und Elend gestürzt werden. Darum ging es ja nicht zuletzt auch bei den Aufmärschen von kleinen, aber lautstarken Protestgruppen während der Pressetage. Die Protestler sprechen von Genozid an den PalästinenserInnen in Gaza und rufen zum Boykott Israels, der USA und Deutschlands auf. Sie wirken wohl organisiert und zu keiner Zeit gewalttätig. Vielleicht hatte die Biennalenleitung dieses Jahr entschieden, dass solche Proteste diesmal einfach dazugehören. Die Polizei jedenfalls, die dieses Jahr reichlich auf dem Biennalengelände patrouilliert, greift nicht weiter ein. Der vielgelobte polnische Pavillon fungiert in diesem Jahr wie ein zweiter ukrainischer. Das Künstlerkollektiv Open Group lässt dabei Ukrainerinnen und Ukrainer die Geräusche von Panzern, Flugzeugen und Raketeneinschlägen nachmachen, die sie von den russischen Bombardements erinnern. Anschließend wird das Publikum aufgefordert, diese existenzielle Erfahrung zu teilen, indem sie die Geräusche nachahmen. Aber nicht alle künstlerischen Beiträge beschwören die drohende Katastrophe derart lautstark. Im Gegenteil, viele Arbeiten dieser Biennale mahnen gerade durch ihre Stille oder, wie die im Exil lebende russische Künstlerin Anna Jamulajewa im österreichischen Pavillon, durch Beschwörung klassischer Kunstschönheit. In ihrem vielbeachteten Video übt sie mit professionellen Ballerinatänzerinnen Teile aus Tschaikowskis Schwanensee, also jenes Balletts, das vom russischen Staatsfernsehen gern während politischer Krisen im eigenen Land ausgestrahlt wird. Seitdem gilt es als eine Art Sehnsuchtssymbol der Opposition für das Ende des Putin-Regimes.
Kunst in Zeiten des Krieges auf der 60. Kunstbiennale Venedig, Carsten Probst berichtete. Und vom dortigen österreichischen Pavillon geht es weiter nach Wien. Dort steht gerade ein lange verloren geglaubtes Frauenporträt zum Verkauf. Lange Zeit galt Fräulein Liese von Gustav Klimt als verschwunden. Nun ist das Gemälde wieder aufgetaucht. Der österreichische Klimt-Kenner und Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz, Alfred Weidinger, beschrieb die Qualität des Bildes gestern in Deutschlandfunk Kultur so.
Aus meiner Sicht ist es ein sehr interessantes Bild, es ist ein unvollendetes, es ist auch kein nicht signiertes Bild. Also ich gehe davon aus, dass das Bild also nach dem Tod von Gustav Klimt im Atelier zurückgeblieben ist und es dann also im Zuge der Auflösung seines Nachlasses an die Eigentümer veräußert worden ist. Es ist ein schönes Bild, es ist ein Spätwerk, es ist eines der letzten Bilder von Gustav Klimt und es ist durchaus also ein sehr interessantes, sehr schönes Bild. Also ich mag dieses Bild, also mir gefällt es sehr, sehr gut und ich bin sehr froh, dass es aufgetaucht ist.
Der Linzer Museumsdirektor und Klimt-Experte Alfred Weidinger. Nachdem das Bild erst gerade wieder aufgetaucht ist, soll es schon morgen im Wiener Auktionshaus im Kinski versteigert werden. Der Schätzpreis liegt zwischen 30 und 50, wenn nicht sogar 80 Millionen Euro. Ich habe vor der Sendung unseren Chefreporter Kultur Stefan Koldehoff um seine Einschätzung dieses Falls gebeten. Was glauben Sie, um wen handelt es sich auf dem Klimt-Gemälde?
Ja, wenn ich das jetzt so genau wüsste, dann könnte ich wahrscheinlich viel Geld mitverdienen bei dieser Auktion. Es spricht einiges dafür, dass es sich tatsächlich, wie von Anfang an geglaubt, um Margarete Constanze Lisa handelt. Aber auch die Argumente der anderen Seite sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Da wird mit fotografischer Ähnlichkeit, mit Aufnahmen argumentiert, die man gefunden hat. Da geht es um Wohnorte und die Frage, kann es das Mädchen um die Ecke sein, von dem ein Zeitzeuge spricht und so weiter. Also es gibt Argumente auf beiden Seiten und da Sie mich gefragt haben, ich traue mir das endgültige Urteil nicht zu. In den mehr als 100 Seiten Dokumenten, die ich in den letzten Tagen gelesen habe, habe ich allerdings auch nichts Überzeugendes gesprochen, was gegen Margarete Constanze Lisa sprechen würde. Bei der anderen Kandidatin, da geht es ja um eine Cousine von ihr, da finde ich einige Dinge merkwürdig. Das Bild soll ja deren Mutter gehört haben. Und die musste im Juli 1938, wie alle jüdischen Menschen in Österreich, ein sogenanntes Verzeichnis über das Vermögen von Juden abgeben. Und da ist Kunst durchaus zu finden. Aber Klimt taucht da nicht auf und das ist schon komisch.
Lassen Sie uns den Fall noch etwas aufrollen. Fast 100 Jahre galt das Frauenporträt als verloren. Nee. Wie kam es denn jetzt dazu, dass das Bild ja erstmal verschwunden war und jetzt so plötzlich wieder aufgetaucht ist?
Naja, die Geschichte will, dass ein Wiener Rechtsanwalt, der auch Inhaber des Auktionshauses im Kinski ist, einen Anruf bekam und sagte, ich habe da ein Bild und das könnte provenienztechnisch, also von der Herkunft her, Schwierigkeiten machen, weil es sich möglicherweise um NS-Raubgut handelt. Können Sie mir nicht helfen? Und die Hilfe sah dann so aus, dass die Geschichte recherchiert würde. Und man dann auch gleich gesagt hat, na und dann können Sie es natürlich auch gerne bei uns versteigern lassen. Auch das ist schon ein bisschen merkwürdig. Das wäre mit Abstand das teuerste Bild, das jemals in Österreich unter den Hammer kam. Eigentlich geht man mit Werken eines solchen Kalibers nach London oder nach New York zu Sotheby's oder Christie's. Die haben den Apparat für sowas, hat hier aber nicht stattgefunden. Vielleicht, weil im Kinski damit wirbt, wir finden Lösungen für jedes Restitutionsproblem, so sinngemäß.
Ja, Alfred Weidinger hat ja auch durchaus Kritik daran geäußert, dass nicht noch mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinzugezogen worden sind, um mehr über die Provenienz des Bildes zu erfahren. Ja, warum hat es das Auktionshaus denn jetzt so eilig? Mag das an diesem Schätzpreis liegen?
Naja, es ist natürlich im Moment eine gute Zeit, so ein Bild versteigern zu lassen. Klimts von diesem Kaliber kommen nicht so oft auf den Markt. Schätzpreis wird immer so mit um die 50 Millionen angegeben. Ich habe vergangene Woche in Venedig auf der Biennale, wo das Bild ein großes Thema war, gehört, es sei bereits zu einem garantierten Preis von 80 Millionen nicht verkauft worden, aber dieses Interesse gäbe es schon. Ich glaube, da möchte tatsächlich jemand möglichst schnell Geld sehen. Die Frage, warum man nicht sorgfältiger geforscht hat, beantwortet das allerdings nicht. Es gibt eine Einigung mit den Erben beider möglicher dargestellter Frauen. Das ist durchaus aller Ehren wert, sowas zu machen. Man muss sich nur klar machen, eigentlich stünde es nur einer Seite zu. Und da sind natürlich solche Millionensummen, da ist es schon eine Frage, muss man das teilen oder geht es an eine rechtmäßige Familie? Das hätte man eigentlich schon klären müssen.
Gustav Klimts Fräulein Lisa soll morgen in Wien versteigert werden und darüber sprach ich mit Stefan Koldehoff. Der New Yorker non-binäre Performance-Künstler Taylor Mack begeistert seit Jahren sein Publikum mit Shows. Shows, die tief in der Tradition des queeren Drag verwurzelt sind, also der Kunst der weiblichen Personifikation. 2019 war er mit seinem 24-Stunden-Theater bei den Berliner Festspielen vertreten. Nun ist Mack als Orlando nach dem Roman von Virginia Woolf in New York zu sehen. Andreas Roberts hat sich den Abend für uns angesehen.
Laute Disco-Musik der 80er Jahre dröhnt einem entgegen, wenn man den Theatersaal betritt. Das passt gut, denn keine andere Musikepoche charakterisiert so sehr das positive Lebensgefühl der queeren Community. Und Orlando war immer schon eine ihrer literarischen Galionsfiguren. Nicht hetero, nicht schwul, nicht lesbisch, nicht Mann, nicht Frau, sondern alles zusammen. Da passt es natürlich gut, Taylor Mack, dessen Pronomen Judy sind, in dieser Rolle zu besetzen. Nicht nur, weil Genderfluidität Judys Markenzeichen ist, sondern auch, weil kaum eine andere Künstlerin in den USA so erfolgreich das Theater benutzt, um Akzeptanz und Solidarität mit der queeren Community ins Rampenlicht zu stellen. Es herrscht schon leichte Partystimmung im Publikum, dass das Ensemble durch 300 Jahre Geschichte führt, von der Zeit von Queen Elizabeth I. bis in die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts. Die Bühne ist leer, bis auf wenige Utensilien und vier bewegliche Scheinwerfer, die wie überdimensionale Trockenhauben aussehen. Das Ensemble erzählt die Geschichte schnell, leicht und herrlich ironisch, die manchmal völlig übertriebenen Kostüme scheinen schnell zusammengesucht und zitieren historische Versatzstücke. Die Sprache in dieser kompakten Bearbeitung ist oft mehr Mittel der Verführung als Kommunikation. Und mit den vielen groß inszenierten Auf- und Abtritten wird die Bühne auch schon mal zum Laufsteg. Alle spielen mit allen und irgendwie ist auch jeder und jede Orlando. Taylor Macks Kostüme werden im Laufe des Abends historisch präziser und vollständiger. Kleid und Perücke der viktorianischen Zeit bekommen sogar einen eigenen Applaus. Und mit den Kostümen wird auch die Figur Orlando immer klarer und naturalistischer, als würde sie sich nun endlich auch selber finden. Konnte Orlando am Anfang nicht mal ein Gefühl formulieren, steht am Ende ein ganzes Gedicht, das 300 Jahre lang gedauert hat, bis es fertig war. Ein glücklicher, euphorischer Moment. Die Idee, dass Menschen durch das Infragestellen der eigenen Geschlechterrolle, der eigenen Sexualität zu Liebe und Glück finden, ist kein intellektueller Diskurs, sondern ein existenzieller. Er beginnt mit einem Gefühl, einer Erfahrung, einer Neugier. Das stimmte für Virginia Woolf und ihre langjährige Freundin Vita Sackville West, die Roman und Figur inspiriert hat, genauso wie für die unzähligen Menschen heute, die sich im Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, nicht zu Hause fühlen.
In den USA sind Mitglieder der Transgender-Community schon lange Spielball einer politischen Schlammschlacht. Republikaner werden nicht müde, das Schreckgespenst einer Transgender-Ideologie heraufzubeschwören, in der Minderjährige massenhaft von geldgierigen Ärzten in Operationssäle verschleppt werden. Und die religiösen Besserwisser schreien wie schon so oft in der Geschichte von den Kanzeln, es sei menschliche Hybris, anders sein zu wollen, als Gott es bestimmt hat. Mehr als 15 Staaten mit republikanischen Mehrheiten haben in den letzten Jahren Gesetze verabschiedet, die geschlechtsangleichende Behandlung für Transminderjährige verbieten, obwohl das amerikanische Gesundheitsministerium vor den fatalen Folgen für die Psyche dieser Jugendlichen gewarnt hat. In Will Davis' Inszenierung ist von dieser veränderten politischen Wetterlage nichts zu spüren. Das ist bedauerlich. Er feiert die Euphorie eines Menschen, der sich gefunden hat. Im richtigen Körper, im richtigen Geschlecht und in der richtigen Zeit. Und das spürt auch das Publikum.
Orlando in einer Bearbeitung von Sarah Rule am Signature Theater in New York. Andreas Roberts berichtete. Die Nominierten für den Deutschen Sachbuchpreis stehen fest. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Ja, aus über 220 Titeln wurden folgende 8 ausgewählt. Da ist Verkaufte Zukunft, Warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht, von Jens Beckert. Nofretetes globale Karriere, die hat Sebastian Konrad behandelt. Mythos Stauffenberg-Attentat, wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wird, so lautet das Buch von Ruth Hoffmann. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit unter dem Titel Müll ist von Roman Köster. 1000 Aufbrüche, die Deutsche und ihre Demokratie seit den 80er Jahren von der Historikerin Christina Morina. Und über die vulnerable Gesellschaft, die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit hat die Strafrechterin Frauke Rostalski geschrieben. Kant natürlich auch dabei, die Revolution des Denkens vom Philosophen Markus Wilaschek und schließlich Niemals Frieden, Israel am Scheideweg, das fragt Historiker Mosche Zimmermann. Für DLF Kultursachbuchredakteur Christian Rabhansel ist das Grund, Folgendes zur Auswahl zu sagen.
Der Deutsche Sachbuchpreis an sich ist weniger die Überraschungsliste, sondern die haben es auch in diesem Jahr wieder geschafft. Wenn ich bei den aktuellen Debatten mitreden will, ich finde zu jedem Thema eigentlich ein Buch, mit dem ich bestens bedient bin.
Die Nominierten für den Sachbuchpreis stehen seit heute fest. Jahr für Jahr, da liefern Iglu, PISA-Bildungsstudien schlechte Ergebnisse für deutsche Schüler. Viertklässler können nicht lesen, 15-Jährige können Texten keinen Sinn entnehmen. Heute, am Welttag des Buches, sagte uns Simone Emich, die Leiterin der Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen, zum Verhältnis von Buch- und Lesebiografie.
Wir sehen in allen Studien einen sehr engen Zusammenhang, statistisch zunächst, zwischen der Bildungsherkunft von Kindern und ihren Bildungserfolgen oder Chancen und den Leseleistungen, die sie haben. Da wird zu Hause seltener gelesen, sei es in Büchern, sei es in Zeitungen und Zeitschriften. Und es wird weniger vorgelesen in Familien, in denen Eltern bildungsbenachteiligt sind. Das liegt auch daran, dass wir in vielen Familien wenige Bücher haben und das Buch spielt am Anfang des Lebens und beim Erwerb auch von Lesekompetenz und Lesefreude noch doch eine große Rolle.
Sagt Simone Emich, die Leiterin der Stiftung Lesen in der Medien- und Leseforschung tätig. Gestern hat sich der Geburtstag Immanuel Kants zum 300. Mal gejährt. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat die zentrale Feier ausgerichtet. Werk, Wirkung, Bedeutung des Philosophen in einer konfliktreichen Gegenwart sollten gewürdigt werden. Die Festrede hielt Bundeskanzler Olaf Scholz. Er kritisierte im Rückgriff auf Kants Schrift vom ewigen Frieden Russlands Angriffskrieg.
Unter Putins Oberbefehl werden in Russland heute wieder Untertanen als nach Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbraucht. Genau diese Instrumentalisierung und Verzweckung von Menschen war es, die Kant anprangerte. Schon deshalb hat Putin nicht die geringste Berechtigung, sich auf Kant zu berufen.
Soweit Kanzler Olaf Scholz gestern Abend. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an einem vom Goethe-Institut in Istanbul mitgestalteten Kulturprogramm teilgenommen. Er hat mit Menschen mit deutsch-türkischer Migrationserfahrung sowie Künstlern und Künstlerinnen und Kulturschaffenden gesprochen. Mit einem Kulturabend und Empfang in der Kulturakademie Tarabea würdigte der Bundespräsident das 100-jährige Bestehen der deutsch-türkischen Freundschaft. Und zum Schluss noch eine Meldung: Aus Protest gegen die Haltung des Schriftstellerverbandes PEN zum Israel-Hamas-Krieg haben 28 von 61 Autoren und Übersetzern ihre Werke vom Wettbewerb zum Literaturpreis des PEN Amerika zurückgezogen. Das berichtet Spiegel Online.
viele Kulturmeldungen von und mit Michael Köhler. Die AfD unter Spionageverdacht und Reaktionen aus China auf deutsche Spionagevorwürfe. Zwei Themen in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allrogen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.